intelligent integriert wird, die Ladeinfrastruktur, und eben nicht nur intelligent mit dem Netz kommuniziert, sondern intelligent eigentlich mit dem Erzeuger kommuniziert, mit dem Stromerzeuger. Und das sind eben, und da kommen wir so ein bisschen her, das sind nämlich die Wind- und Solarenergieanlagen.
Electrified, der Podcast. Willkommen zu Electrified, der Podcast. An dieser Stelle treffen wir regelmäßig spannende Visionäre und Macher zu einem inspirierenden Gedankenaustausch. Wir sprechen über Themen, die uns bewegen, über Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität. Und das immer vor dem Hintergrund des Wunsches nach Veränderung. Dies ist der Podcast von Electrified, dem Magazin für Mobilität, Nachhaltigkeit und Digitales. Schön, dass Sie dabei sind. We Drive the City. Willkommen beim Electrified Podcast. Präsentiert vom ersten und aktuellen ABB FIA Formel E Weltmeister, dem Mercedes EQ Formel E Team. Erfahrt mehr über das Team, den EQS und Mercedes EQ unter mercedes-benz.com/WeDriveTheCity.
Elektromobilität macht nur Sinn mit erneuerbaren Energien. Doch geht der Ausbau wirklich schnell genug, um die Klimaziele zu erreichen? Darüber und noch viel mehr sprechen wir im aktuellen Podcast von Electrified mit Uwe Petersen, dem Chef von GP Joule. Das Unternehmen aus Schleswig-Holstein ist Systemanbieter für integrierte Energielösung und bezeichnet sich selbst als Pionier bei der Sektorenkopplung. Was GP Joule genau macht, wird uns nun Uwe Petersen erzählen. Mein Name ist Frank Mertens. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit unserem neuen Podcast. Hallo Herr Petersen, ich darf Sie ganz herzlich zum Podcast von Electrified begrüßen. Schön, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben.
Ja, schön, dass ich hier dabei sein darf.
Das freut uns auch. Ich habe in der Einleitung bereits kurz darauf hingewiesen, was GP Joule macht. Sie sind Systemanbieter für integrierte Energielösungen. Können Sie dennoch noch mal kurz erzählen, in welchen Bereichen Sie tätig sind und was Sie dort genau machen?
Ja, GP Joule gibt es jetzt mittlerweile seit knapp 13 Jahren, gegründet von Herrn Gärtner und von mir. Wir machen das schon ein bisschen länger. Wir beschäftigen uns mit den erneuerbaren Energien schon seit 2003. Wir haben uns damals kennengelernt im Studium. Landwirtschaft habe ich studiert und er auch. Und wir haben dann erstmal auf unseren landwirtschaftlichen Betrieben so nebenbei ein bisschen projektiert. Solaranlagen, Biogasanlagen und die ersten Windkraftanlagen. Und haben aber damals Ende 2008 gesagt, das, was wir so an Wissen so generiert haben in der Zeit, das müssen wir eigentlich mal ein bisschen professioneller umsetzen, haben dann unsere Landwirtschaft an Verwalterhände gegeben und haben GP Joule gegründet. Und was haben wir gemacht? Wir sind eigentlich ein klassischer Projektentwickler von erneuerbaren Energieprojekten auf der freien Fläche, sprich Solarparks, Windparks, Biogasanlagen. Damit sind wir gestartet, im Schwerpunkt damals Solar, aber haben dann Wind mit aufgenommen. Und was wir auch schon seit über 12 Jahren mittlerweile machen, ist auch die Entwicklung von Nahwärmenetzen in Kommunen. Das heißt, wir betreiben dort Nahwärmenetze und versorgen die Bürger dort mit erneuerbarer Energienwärme aus Abwärmeprozessen, bei Biogas oder aus Strom mit Wärmepumpen. Und wir haben auch bei uns im Portfolio eben das Thema der Elektromobilität. Aber vielleicht kurz zurück, wo sind wir überall tätig? Gerade mit der Projektentwicklung sind wir eigentlich in ganz Europa tätig und in Nordamerika. In Nordamerika allerdings nur im Bereich der Solarenergie. Da entwickeln wir Anlagen und bauen wir Anlagen in den USA und Kanada. Und in Deutschland haben wir eben noch andere Schwerpunkte, gerade eben der Wärmebereich und der Wasserstoffbereich, der neu dazugekommen ist. Wir haben auch damals schon vor über 10 Jahren das erste Mal in Wasserstoff investiert. Damals haben wir einen Elektrolysehersteller gekauft, die Firma Hartec Systems aus Lübeck, und haben nämlich schon von vornherein gesehen, wenn man Energie produziert oder Strom produziert, besser gesagt, dann ist der Markt irgendwo begrenzt, weil da kann ich ja tatsächlich nur Stromkunden mit beliefern, aber mit Wasserstoff schafft man im Endeffekt einen Schlüssel zu ganz vielen neuen Märkten, nämlich in die Mobilität, in die Industrie, in die Grundstoffindustrie und in den Wärmemarkt. Und der sorgt eben auch dafür, dieser Wasserstoff, dass wir auch bei einer Dunkelflaute genügend Energie zwischenspeichern können. Und wir wissen eben auch mittlerweile, über die letzten 10 Jahre haben wir eben auch Systeme entwickelt, wie man das sehr kostengünstig auch machen kann und auch smart integrieren kann. Sodass wir eigentlich so ein rundum, ich sag mal, Dienstleister und Projektentwickler im Bereich der erneuerbaren Energien sind. Und dazu gehört bei uns eben jetzt mittlerweile eben auch schon die Entwicklung von Wasserstofftankstellen, von Wasserstoffinfrastruktur, aber eben auch von Elektromobilitätsthemen. Wir haben vor über 6 Jahren hier mal unsere Flotte mit 20 E3s ausgestattet. Und das war eigentlich der Schritt in eine Richtung, die wir eigentlich gar nicht geplant hatten, weil wir wollten damals eigentlich nur ein bisschen Ladeinfrastruktur für unsere Fahrzeuge haben und das auch vernünftig abzurechnen mit unseren Mitarbeitern. Und das war gar nicht so einfach, jemanden zu finden. Also haben wir schlussendlich selber geplant und gebaut. Und mittlerweile haben wir mit unserer GPG Connect ein Unternehmen mit über 80 Mitarbeitern, das mittlerweile mit eins über die größten Ladenetze in Europa verfügt, mit über 150 Ladepunkten, die man mit 150.000 Ladepunkten, die man mit unserer Ladekarte erreichen kann. Und wir haben gemerkt, dass eben auch die Elektromobilität ein Teil der Energiewirtschaft in Zukunft sein wird, weil sie eben neben der Mobilität, die sie zur Verfügung stellt, eben auch noch Speicherkapazitäten zur Verfügung stellt. Und da geht auch so ein bisschen die Richtung hin, in die wir uns auch gerade weiter.
Sie zielen dabei auf das bidirektionale Laden ab? Oder was haben Sie da im Hinterkopf?
Genau, das bidirektionale Laden wird ein Thema für die Zukunft sein. Da geht es eben genau darum, große Mengen an Fahrzeugen synchron im Endeffekt im Netz auch als Kapazität zur Verfügung zu stellen, ob das nun die Einspeisung ist oder eben ob das nun die Abnahme von Strom ist, sodass es eben allein schon eine gesteuerte Abnahme vom Strom, also ein gesteuertes Laden, jetzt beginnen mal 1000 Autos mit dem Laden, weil sie gerade an der Steckdose hängen, das wird in der Zukunft eben energiewirtschaftlich honoriert werden, weil sie eine Systemdienstleistung ins Netz bieten. Und da werden sich gewisse Geschäftsmodelle hinterentwickeln, die andere ja auch schon verfolgen und wo wir eben so ein bisschen auch als Systemintegrator auftreten, weil wir nicht alle Technologien selber entwickeln, aber im größeren Maßstab eben schon so eine Projekte auch umsetzen.
Wie beurteilen Sie hier denn den Status quo bei den Herstellern mit Blick auf das bidirektionale Laden? Bis auf ein, zwei Ausnahmen wie bei Hyundai und Mitsubishi fällt mir wenig ein, deren Autos dafür vorbereitet sind. Ist das Thema vernachlässigt worden von den Herstellern?
Ja, ich glaube auch, hier wurde jetzt erstmal darauf geachtet, dass man überhaupt lieferfähig wird mit Fahrzeugen, die erstmal mit Strom vorwärts kommen. Und ich glaube auch immer noch, dass die OEMs gut daran täten, sich stärker auch mit den energiewirtschaftlichen Aspekten eben auch zu beschäftigen, weil das nachher das Fahren langfristig auch günstiger machen wird. Und der Nutzer, der Verbraucher, dann auch einen Vorteil daraus generieren kann. Aber das ist in der Tat vernachlässigt worden, auch aus meiner Sicht sind jetzt keine großen Bewegungen da. Aber wie gesagt, allein schon den Impuls zu geben, wann geladen wird, das ist ja unabhängig vom Fahrzeughersteller auch zu steuern. Und das kann ich ja als Ladeinfrastrukturanbieter immer eben auch gewährleisten. Und da sehe ich allein schon einen großen Mehrwert, weil das, was wir brauchen in unserem Stromnetzen, ist Flexibilität. Und Elektroautos, die, ich sag mal, im Individualverkehr fahren, die fahren ja nicht mehr als eine Stunde am Tag oder zwei Stunden am Tag. Das heißt, sie sind 22 Stunden am Tag vielleicht am Stromnetz angeschlossen und sind natürlich eine tolle Kapazität, die flexibel einfach auch mal Strom aus dem Netz entnehmen kann. Und wenn ich das eben cluster und nachher eben skalieren kann, dann habe ich auch eine relevante Last nachher, die ich im Netz zur Verfügung stellen kann und direkt Stromvermarktern eben auch anbieten kann als Teil eines Bilanzkreises.
Es heißt ja immer, dass ein Elektroauto auch eine Belastung für das Stromnetz darstellt und mit der zunehmenden Zahl an Elektroautos auch einen Blackout möglich sei. Doch kann ein Elektroauto nicht auch eine Entlastung für das Stromnetz bieten?
Ja, also wir haben ja kein wahnsinnig intelligentes Netz aktuell. Und dann, wenn jetzt ganz viele Fahrzeuge ans Stromnetz angehen, dann kann das natürlich passieren. Da mache ich mir gar keine so großen Sorgen, weil so viele Elektrofahrzeuge haben wir ja noch gar nicht auf dem Markt. Aber man muss natürlich darauf achten, dass es intelligent integriert wird, die Ladeinfrastruktur, und eben nicht nur intelligent mit dem Netz kommuniziert, sondern intelligent eigentlich mit dem Erzeuger kommuniziert, mit dem Stromerzeuger. Und das sind eben, und da kommen wir so ein bisschen her, das sind nämlich die Wind- und Solarenergieanlagen, die ja genau auf diese Flexibilität in Zukunft auch schielen, die nämlich diese suchen, um auch gute Stromtarife im Netz in Zukunft überhaupt anbieten zu können. Da werden diese flexiblen Lasten eben bevorteilt werden können, wenn sie mal ad hoc sehr viel Strom abnehmen können. Und das ist halt im Moment noch auf einer Struktur, die kennen wir nur aus Übertragungsnetzbetreibersicht, wo eben genau diese Flexibilitäten großartig auch honoriert werden. Aber auf Verteilnetzebene gibt es kaum diese Impulse. Und die müssen wir jetzt eben auch im Zuge einer gewissen Reform auch schnellstmöglich implementieren, damit wir dann tatsächlich auch diese Wirkung auch erstmal sehen. Weil heute sieht man keine Wirkung. Heute wird ein DC-Charger oder ein AC-Charger angeschlossen. der kriegt keine Incentivierung, wann er den Strom abnimmt und wann er nicht den Strom abnimmt. Sondern diese Modelle müssen wir erst noch aufbauen, damit dann eben auch tatsächlich gewisse Business Cases sich dahinter entwickeln. Und damit entlasten wir das Stromnetz, wenn wir es schlau machen. Wenn wir es nicht schlau machen, dann belasten wir das Stromnetz, weil es dann nicht vorhersehbar ist, wann irgendwo Strom abgenommen wird. Und ich glaube, dass wir das hinbekommen. Und da gibt es genügend Technologieanbieter im Markt. Wir arbeiten auch mit einigen zusammen, die da wirklich schlaue Systeme entwickelt haben und die dann teilweise sogar auch losgelöst, ob das Auto nun so wahnsinnig intelligent ist oder nicht, eben auch dann diese Botschaft ins Netz senden können, wann Strom aufgenommen werden kann und wann nicht und wann das eben auch ferngesteuert werden kann.
Wenn wir uns die Förderung der Bundesregierung anschauen, dann wurden da ohnehin nur intelligente Boxen gefördert, die auch in der Lage waren, auf eine Weiterentwicklung einzugehen. Von daher ist der Ansatz auch schon mal richtig oder täuscht das?
Ja, es ist jetzt auch eine Änderung zur ersten Förderung, wo eben ja gerade diese intelligenten Boxen nicht gefördert wurden. Jetzt kommt man endlich dazu. Das finden wir sehr gut, weil je mehr Intelligenz wir in das Stromnetz bekommen, desto besser für alle, auch für die Erzeuger von Strom. Die sind teilweise ja schon relativ intelligent. Da gibt es ja schon seit Jahren diese Vorkehrung, dass man genau weiß, wie viel Strom produziert und wie viel Strom abgenommen werden kann. Also ich glaube schon, es geht in die richtige Richtung. Bloß man muss jetzt natürlich noch ein bisschen mehr Spielraum auch nochmal zulassen für Flexibilität. Und man muss auch immer schauen, gegen was wird es jetzt gerechnet? Wer fängt jetzt was mit den Daten auch an? Und schlussendlich ist es ja wichtig, dass die Erzeuger oder die dann sich um die Vermarktung von dem Strom auch kümmern, dass die diese Daten eben auch zugänglich haben und dann auch wissen, okay, wo kann ich meinen Strom denn überall hin vermarkten? Und auf der anderen Seite ist es natürlich ein anderer Aspekt, wenn es um die Sicherheit geht, wer kann alles regeln? Wer darf alles regeln? Wer darf eben meine Last abschalten? Wer darf Last dazuschalten? Und wie gesagt, auf Übertragungsnetzebene haben wir ja schon ziemlich viele Regeln dort stehen. Auf Verteilnetzebene macht das im Moment der Netzbetreiber. Und ich gehe davon aus, dass wir in Zukunft eben Stromerzeuger haben. Die haben eben auch einige Stromabnehmer unter Vertrag, die sie dann flexibel dazuschalten können, damit sie eben auch vernünftig ihren Bilanzkreis managen können. So stellen wir uns das vor. Und dann ist es auch, glaube ich, machbar, dass wir mehr und mehr Ladeinfrastruktur auch in das Netz integrieren können. Aber das ist ein guter Punkt. Ich sehe es schon so, wenn man sich so Autohöfe anschaut. Ich fahre auch viel mit dem Elektroauto quer durch Deutschland. Wenn man sich so Autohöfe anschaut und sieht, wenn man das alles nur auf batterieelektrische Industrie umsetzen möchte, dann kann es auch schwierig werden, weil klar, der Strom kommt aus der Steckdose, aber so ein Autohof hat keine große Steckdose in der Regel, weil die Energie, die bisher da ankam, die wurde in Form von Öl dort angeliefert. Und jetzt muss sie eben in Form von Elektroden angeliefert werden. Und diese werden dann über große Umspannwerke dort zur Verfügung gestellt werden müssen. Und da glauben wir, dass es auch Sinn macht, eben nicht nur über batterieelektrische Mobilität nachzudenken, sondern auch durchaus gerade für den Schwerlastverkehr eben auch über wasserstoffelektrische Mobilität. Und das schließt sich nicht aus. Es kann auch eine gute hybride Lösung geben. Wir sehen es bei den ersten Transporterherstellern, die eben hybride Fahrzeuge herstellen mit batterieelektrisch plus Wasserstoff als Range Extender, weil der Aufbau der Infrastruktur für Wasserstoff ist einfacher als der Aufbau einer flächendeckenden DC-Lader-Infrastruktur für gerade im Lkw-Bereich. Also für Pkw sehe ich Chancen, aber auch das wird nicht einfach werden. Aber für Lkw brauchen wir definitiv auch andere Energieträger, die dann zur Verfügung stehen.
Ich möchte bei dem Thema Wasserstoff-Brennstoffzelle gerne einhaken. Sie sprechen, so verstehe ich das jetzt, den Hersteller Opel bzw. den Stellantis-Konzern an, der diese Kombination aus Brennstoffzelle und Plug-in-Hybrid anbietet. Ist das für Sie ein nachvollziehbarer und gangbarer Weg oder ist nicht vielmehr ein Problem, weil zwei teure Technologien in ein Auto gepackt werden?
Ja, ich sag mal, jedes Brennstoffzellenfahrzeug hat sowieso eine komplette Elektroantrieb, sodass die Zweiteiligkeit auch nicht ganz so großartig ausfällt. Ich sehe es jetzt nicht so beim Pkw, der 5.000 bis 15.000 Kilometer läuft im Jahr, im klassischen Individualverkehr. Da wird sich die Batterie wahrscheinlich auch durchsetzen, ohne Frage. Aber ich sehe es eben gerade da, wo im gewerblichen Bereich, wo nachher auf die Kosten pro gefahrenen Kilometer auch geschaut wird, da sehe ich eben Wasserstoff als wirklich interessante Alternative und am liebsten natürlich als Range Extender, weil auch jedes Fahrzeug fährt auch mal lokal und so ein Transporter, der mit einer kleinen Batterie ausgestattet wird, Das hat auch einen Ressourcenhintergrund. Ich kann dadurch die Fahrzeuge, die mich, ich sag mal, klassisch vielleicht nur Kurzstrecke fahren oder Mittelstrecke fahren, natürlich batterieelektrisch gut abdecken. Aber wenn sie mal Langstrecke fahren, dann kann ich sie eben auch gut über Wasserstoff mit in als Range Extender eben auch wirken lassen. Weil die Technologie dahinter ist ja gar nicht so umfangreich, weil man würde ja keinen zweiten Antriebsstrang in dem Sinne aufbauen, sondern man würde mit dem Wasserstoff und einer Brennstoffzelle eben nur die Batterie nachladen. Das heißt, das ist schon ein kleiner Unterschied, als wenn ich es mit einem klassischen Brennstoffzellenauto vergleiche. Das wiederum zieht nämlich ja die größte Leistung immer aus der Brennstoffzelle und nicht aus der Batterie. So, dass ich da wirklich denke, dass es sinnvoll darüber nachzudenken, im Sinne der Ressourcen, eben Ressourcenschonung, eben die Fahrzeuge in Zukunft nicht mehr mit so großen Batterien auszustatten, was ich wirklich auch Quatsch finde, weil da gehen eine Menge Ressourcen rein, nur um ein Reichweitenthema, ich sag mal, zu bedienen, weil das können wir viel billiger in Zukunft eben mit so einem Range Extender eben aufbauen. Und das sehe ich gerade im Transporterbereich, aber auch im kleinen Lkw-Bereich als absolutes Mittel der Wahl.
Ist die Reichweitenangst eigentlich für Sie etwas Irrationales, wenn wir uns die täglichen Fahrstrecken von 30 bis 40 Kilometern anschauen? Denn dennoch haben jetzt teilweise Hersteller Batterien im Angebot, die Reichweiten von 500 oder wie jetzt bei Mercedes EQS sogar über 700 Kilometer haben.
Ja, völlig. Völlig. Also ich meine, wir haben hier mehrere Millionen Kilometer batterieelektrische Fahrerlebnisse in unserer Firma und wir sind, glaube ich, noch nie liegen geblieben mit den Fahrzeugen. Mittlerweile habe ich über 220 Fahrzeuge im Bestand bei mir und ich weiß, dass die Batterie nie ausgelastet wird, außer bei denen, die eben als Vertriebler draußen sind, die wirklich weite Strecken fahren, die auch teilweise ein bisschen den öffentlichen Nahverkehr damit kompensieren, weil der bei uns auch nicht überall so gut ausgebaut ist, dass ich ihn überall nutzen könnte. Da ist es tatsächlich auch, kommt es auch auf Reichweite an. Und heutzutage muss man sagen, wenn man 300 Kilometer Reichweite hat, dann lässt es sich auch ganz gut durch Deutschland fahren, weil die Supercharger-Infrastruktur ist relativ gut ausgebaut. Man muss schon auch sagen, viel mehr Autos dürfen es aktuell nicht werden bei der Ausbaustufe, weil es gibt auch schon viele Stellen, die sind voll ausgelastet. Aber es soll jetzt ja auch nachgezogen werden. Und das hoffen wir auch, dass schnellstmöglich jetzt Anreize geschaffen werden, jetzt auch Ladeinfrastruktur aufzubauen. Weil wir brauchen beides. Wir brauchen diese Ladeinfrastruktur sowieso, weil ich meine, wir decken mal gerade einen Markt, der noch nicht mal zu 5% gedeckt ist. Wir reden über einen Markt, der noch nicht mal zu 5% gedeckt ist. Wir haben auch 95% vor uns. Und jetzt eine Entscheidung zu treffen, dass die nächsten 95% alle mit der Technologie laufen, ohne zu wissen, wie denn die Energie überhaupt zu den Ladepunkten kommen soll und was das denn auch kostet, da mahnen wir immer so ein bisschen auch zur Weitsicht und zu schauen, lass uns lieber alles mit in den Ring schmeißen und lass uns das bitte auch an etwas festmachen, nämlich an der Frage, was kostet nachher der gefahrene Kilometer.
Ich habe mir noch einmal die Zahlen der aktuellen Ladestationen bzw. Ladepunkte rausgesucht. Es sind 42.000. Das ist der Status quo laut dem Ladesäulenregister des Bundesverbandes der Industrie- und Wasserwirtschaft, BDEW. Ist das mit Blick auf die Zulassungszahlen der Elektroautos nicht okay oder muss da viel mehr getan werden?
Also es ist viel zu wenig. Also selbst mit der aktuellen, mit dem aktuellen Bestand an Elektrofahrzeugen merken wir es doch immer wieder, dass man in einige Städte reinkommt. Also ich glaube, so eine Stadt wie Kiel, die hat, wenn es gut geht, glaube ich, 25 Ladepunkte öffentliche. Ja, und das ist unsere Landeshauptstadt. Da sind natürlich andere Städte viel weiter, ohne Frage. Aber wenn man auch mal anderswo unterwegs ist, da wird man nicht viel sehen. Und da gibt es noch einen großen Bedarf, den man aufsetzen muss. Weil ich möchte ja schon die Möglichkeit haben, dass wenn mein Auto steht, weil sonst brauche ich ja auch nicht über dieses Thema der Systemdienstleistungen von Vehicle to Grid nachdenken, dass wenn mein Fahrzeug länger steht, auch irgendwie am Netz angeschlossen werden kann. Sei es hier bei der Arbeit, wo unsere Mitarbeiter auch 8 Stunden stehen, wo ich sie eben gut integrieren kann, zum Beispiel hier in die Nutzung von meiner PV-Anlage, von meinem PV-Anlagenstrom, oder sei es eben im privaten Bereich. Natürlich kann nicht jeder laden überall zu Hause, weil er keinen eigenen Stellplatz hat oder im öffentlichen Raum lädt und wo man das nicht überall vorhalten kann. Aber Ladeinfrastruktur ist ja auch so ein Thema. Es wird ja heute fast nur über DC-Charger gesprochen. In meinen Augen brauchen wir viel mehr AC-Lader, die auch einfach nur da stehen, wo eben auch geparkt wird und wo länger geparkt wird. Weil die meisten Fahrzeuge stehen, wie gesagt, über 22 Stunden am Tag.
Wie viele Ladepunkte haben Sie denn schon mit Ihrer Firma errichtet? Mit einem Partner sind Sie ja auch beim Ausbau der Ladeinfrastruktur in Electricity in Rüsselsheim beteiligt.
Genau.
Das ist, glaube ich, das größte Projekt, was Sie bislang an den Start gebracht haben.
Ja, ja, in Rüsselsheim haben wir, ich glaube, schon die ersten 500 Ladepunkte installiert. Bin mir nicht ganz sicher, muss ich sagen. Aber das Gesamtprojekt geht nachher über 1000 Ladepunkte, nur in Rüsselsheim. Wir haben aber auch schon auf anderen Standorten größere Projekte umgesetzt und es kommen weitere dazu. Wir sehen da jetzt eine ganz große Nachfrage, glücklicherweise auch im AC-Bereich, weil der ist eben ja auch wichtig, gerade für die Langzeitparker. Und da, was wir da heutzutage so an Opportunitäten im Markt sehen, die sind schnell mal über 1000 pro Projekt. Also da wird im Moment einiges angeschoben und ich bin auch ganz großer Hoffnung, dass wir ein Jahr, nächstes Jahr auch locker die Anzahl an Ladepunkten auch verdoppeln können in Deutschland. Und das müssen wir auch, weil die Zulassungszahlen ja auch gerade an Fahrzeugen ordentlich zunimmt. Das bringt das alleine schon mit sich. Und es wird ja auch gut gefördert, muss man ja auch sagen. Also da kann man sich ja schon darauf verlassen, dass es auch für die Betreiber der Ladepunkte nachher auch schnell wirtschaftlich ist, wenn die Auslastung, die Standorte gut gewählt worden sind.
Wie beurteilen Sie denn das Programm der Bundesregierung zum Ausbau der Ladeinfrastruktur, was ja federführend von der Nau GmbH in Berlin mit einem Ausschreibungsprogramm vorangetrieben wird? Ist das der richtige Weg, über Losverfahren vorzugehen, um auch in Standorten Ladeinfrastruktur zu schaffen, wo sie besonders schlecht ist?
Ja, also ich glaube, dieses Ausschreibungsverfahren, was Sie da ansprechen mit den 1000 Ladeparks, das ist ja ziemlich umstritten, weil es von der Rechnung her auch nicht ganz so einfach ist. Für Unternehmen wie uns kommt noch dazu, es ist immer, wenn man mit Förderung arbeitet, auch ein hoher Verwaltungsaufwand. Dem muss man sich stellen. Das würde ich mal sagen, das minimiert schon so ein bisschen die Akteursvielfalt nachher auch, diese Anforderungen, die es da gibt. Es ist, glaube ich, wichtig, dass es so eine Signale auch aus Berlin gibt, dass man tatsächlich so klassische Ladeparks, im Endeffekt ja wie so Autohöfe, einfach fördert und auch sieht, dass man die schnell umsetzen kann. Ob das jetzt mit diesem Losverfahren und mit dieser Ausschreibung der richtige Weg ist, wage ich so ein bisschen zu bezweifeln, weil ich glaube, es gibt auch genügend Akteure draußen, die beim guten Anreiz von der CapEx-Förderung, die es ja auch noch draußen gibt, und auch mit klaren Signalen, dass Elektromobilität auch weiter gefördert wird, damit ja auch die Nachfrage fast garantiert ist, sage ich mal so, dass man damit eigentlich ausreichend Unterstützung gegeben hat.
Stört es Sie am meisten, dass dabei die Kilowattstundenpreise gedeckelt werden? Das ist ja einer der ganz großen Kritikpunkte, die an diesen Ladeparks genannt werden.
Ja, also ich sage immer, es ist immer gut zu wissen, also wenn man weiß, was man hat, aber manchmal ist es auch richtig schlecht zu wissen, wenn man genau weiß, was man hat, weil dann komplett die Fantasie aus jedem Projekt rausgenommen wird. Und wenn in solchem Sinn mit so einer Preisdeckelung tatsächlich die Fantasie rausgenommen wird, dann finde ich nicht vielleicht unbedingt nur die Unternehmer, die dann sowas umsetzen, sondern dann sind es eher dann auch die Konzerne, die dann sich dann wissen, okay, da weiß ich, was ich habe. Und schlussendlich wissen wir ja auch noch gar nicht, ob das Projekt nachher und die Ausschreibung nachher auch genauso umgesetzt wird, weil sie wirft, glaube ich, auf vielen Ebenen noch ein paar Fragezeichen.
Sie sprechen hier von Fantasie in der Umsetzung. Doch wie fantasievoll ist es denn in der Umsetzung, einen Preis von 79 Cent pro Kilowattstunde zu verlangen, wie bei Ionity? Ist das nicht vielmehr eine Bremse für den weiteren Ausbau der Elektromobilität?
Ja, also das ist ein bisschen Markt, sehe ich auch so. Klar, wenn das so geförderte Projekte sind, dann ist es fraglich, ob man dann so eine hohen Preise nehmen darf. Das darf man auch diskutieren, finde ich auch richtig. Aber ich gehe mir jetzt mal von der Anwenderseite aus. Ich glaube nicht, dass es unbedingt die Entwicklung des Ausbaus für die Ladeinfrastruktur hemmt. Weil da ganz klar natürlich die Nachfrage auch das Angebot bestimmt. Und ich muss ganz, also ich kenne kaum Autofahrer, die beim Laden sagen, nee, ich fahre jetzt mal einen Ladepunkt weiter, weil der Tarif ist mir zu teuer. Ja, die sind ja froh heutzutage, dass wenn sie eine Autobahn finden, dass sie denn da auch laden. Und da, wo es jetzt heute auch, und das ist ja bei Ionity, gibt es ja auch häufig schon andere Anbieter, da stehen dann die eben auf den anderen Plätzen. Und ich glaube, das regelt nachher auch ein bisschen der Markt, wie erfolgreich man dann mit dieser Preispolitik ist.
Zeigt ein solcher Preis nicht auch, dass sich der Elektroautofahrer grundsätzlich auf steigende Preise einstellen muss? Die Zeiten von 39 oder 49 Cent dürften ja irgendwann vorbeigehen. Oder teilen Sie diese Auffassung nicht?
Preis ist natürlich bei uns immer so eine Frage in Deutschland. Wir haben ja sehr viele Nebenkosten auf unserem Strompreis, die vielleicht gar nicht mehr dahin gehören, wo sie gerade sind. Aber grundsätzlich sehe ich es auch so, weil was wir nicht vergessen dürfen, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, wenn wir an so einen DC-Charger irgendwo, ich sag mal, nirgendwo in so einem, irgendwo auf einer freien Pläne auf dem Autohof installieren müssen und so ein Autohof, ich sag mal, jetzt eine Menge von Ladepunkten installieren muss, dann muss der auch zusätzlich ein riesen Umspannwerk bauen, ich sag mal so mit 250 Megawatt Anschlussleistung. Und deswegen werben wir auch immer dafür, dass man sich das eben auch genau anschaut, was tatsächlich so eine reine batterieelektrische Technologie nachher auch kostet, weil das Laden an diesen Ladepunkten wird immer teuer sein, weil ich muss halt immer Leistung zur Verfügung stellen. Es wird vielleicht mal einen Anreiz geben, dass man sagt, man baut neben diesen Ladehöfen auch große Solaranlagen, große Windkraftanlagen. Dann ist das Laden tagsüber, kann deutlich günstiger dadurch werden, weil ich viel weniger Netzausbau dafür benötige. Aber heute haben wir gar nicht die Netzinfrastruktur, um das tatsächlich alles abzufedern. Und daher brauchen wir da ein bisschen Fantasie, dass eben diese Investitionen, diese Ladeparks, dass sie sich natürlich irgendwo über den Preis rechnen müssen. Und da werden wir ja von bis da, wo die Infrastruktur gut ist, wo der Netzanschluss die Kapazität hergibt, da kann ich günstig anbieten, aber da, wo ich ein ganz neues Umspannwerk bauen muss und auch noch eine dicke Stromleitung bauen muss, da wird der Strom einfach in Zukunft teurer sein.
Sie sprechen die hohen Energiekosten an. Muss aus Ihrer Perspektive die EEG-Umlage abgeschafft werden oder es dazu einen Ausgleich geben?
Ich meine, die EEG-Umlage, die ist jetzt aktuell mit gut 3 Cent für nächstes Jahr veranlagt. Ich glaube, das ist auch noch nicht mehr der größte belastende Faktor. Es ist ein kleiner Faktor, der auch immer noch mit dazukommt. Es ist ja schon mal gut, dass er deutlich runtergegangen ist von knapp 3 Cent. Und ich glaube, dass wir dass in der Summe alle Kosten vernünftig begutachtet werden müssen. Auch die Kosten, die entstehen, die man vielleicht im ersten Schritt nicht sieht, wenn man so eine Ausschreibung macht, nämlich dass man dahinter große Netze ausbaut. Weil es bringt ja auch nichts, wenn wir uns das jetzt, ich sag mal, was vormachen und sagen, das ist jetzt alles wahnsinnig günstig. Ja, von der Steckdose her gerechnet, ja. Aber wenn ich von der Quelle her schaue, wo der Strom überhaupt herkommt, dann ist es vielleicht doch ein relativ teurer Weg. Und wir sind auf jeden Fall für diese Kostentransparenz, die wir dann nicht sehen müssen, weil schlussendlich muss es ja irgendjemand bezahlen. Und das macht der, der da auf der Straße fährt. Und den müssen wir doch, um in Deutschland wettbewerbsfähig zu sein, müssen wir doch einen guten und günstigen Energiepreis anbieten. Und das ist die Frage, ob es der Strompreis ist, der Wasserstoffpreis ist oder was auch immer dann da gerade vertankt wird. Daher denke ich, man muss eben bei der Preisdiskussion immer gerne sehen, auf was für einen Rahmen beziehen wir uns hier.
Ich möchte bei der Energiewende bleiben. Als Sie angetreten waren und GP Joule gegründet haben, sagten Sie, dass 100% erneuerbare Energien möglich sind. Wenn wir uns jetzt den Status quo per September anschauen, dann haben wir einen Anteil von 43% Erneuerbaren am Strommix. Stellt Sie das Ausbautempo momentan schon zufrieden?
Nein, überhaupt nicht. Also diese 43% im Stromnetz, das sind bei uns dann auf Bundesebene knapp 15% im Gesamtenergieverbrauch über alle Sektoren hinweg. Und das stellt uns natürlich überhaupt nicht zufrieden. Vor allen Dingen unter der Tatsache, dass wir ja, ich sag mal, vor 10 Jahren eine Notbremse eingezogen haben im Ausbau der erneuerbaren Energien. Und jetzt müssen wir die Rechnung dafür tragen. Also es ist schon sehr schade, dass man das damals so stark reduziert hat. Natürlich, weil die Kosten auch hoch waren, aber man hätte ja einfach die Kosten, die Festpreise runter machen können. Dann wäre eben eine Entwicklung weitergegangen. Aber man hat den Ausbau per se über das Kontingent an Ausschreibungen eben reduziert von damals 7 Gigawatt runter bei Solar auf 400 Megawatt innerhalb von einem Jahr. Das war 2012, 2013. Und das hat der ganze Branche richtig wehgetan. Und das müssen wir jetzt gerade wieder alles aufholen. Wir wären schon deutlich weiter, hätte man den Entwicklungspfad eben fortgeführt. Und es hätte uns nicht mehr gekostet, sondern es hätte uns jetzt viel weniger gekostet. Aber nichtsdestotrotz, der Vorteil, den wir jetzt auch heute mit vielen unseren Anwendungen, auch die GB Joule umgesetzt hat, eben zeigen können oder aber auch viele von unseren Wettbewerbern mit zeigen können, ist, dass technologisch die 100% erneuerbaren Energien überhaupt gar kein Problem sind. Wir reden jetzt hier von einem gesellschaftlichen Wandel, den wir mit begleiten müssen. Wir haben hier große Industrien, die immer noch auf den fossilen Energien bauen. Und die müssen wir natürlich mitnehmen. Die können wir nicht stehen lassen. Die müssen wir mitnehmen. Die brauchen auch eine gute Übergangsphase. Aber das darf eben nicht mehr zu Kosten der Umwelt gehen, sondern das muss jetzt tatsächlich auch von uns auch allen mitgetragen werden.
Das Klimaschutzziel der Bundesregierung sieht bis 2030 einen Anteil von 65% an erneuerbaren Energien vor. Halten Sie dieses Ziel für realistisch?
Also es ist erreichbar. Also es gehen jetzt ja so Ausbauziele auch durch die Medien so von über 30 Gigawatt im Jahr. Damit ist es auch erreichbar. Vielleicht brauchen wir noch ein bisschen mehr. Und wir können es auch umsetzen. Wir können es auch bauen. Und das ist auch ein Thema, was ich auch mal gerne erwähne. Wir können es auch alles in Europa bauen. Und wir werden in Europa genügend Flächen haben, um auch genügend erneuerbare Energien für alle Sektoren zur Verfügung zu stellen. Weil das ist auch toll, weil wir dann damit natürlich eine ganz neue Wertschöpfungskette auch hier in Europa errichten und damit auch in Deutschland errichten, die eben auch viele neue Arbeitsplätze eben aufbaut und auch die, die heute noch in vielleicht anderen in alten Industrien arbeiten, eben auch mit übernommen werden können. Also ich denke, wir tun gut daran, ein bisschen offener zu denken und nicht immer gleich so restriktiv daran zu gehen, sondern wir haben alle Möglichkeiten, die uns zustehen, die wir brauchen, um diese Ziele zu erreichen. Wir müssen halt nur die Gesellschaft dabei mitnehmen, dass keiner auf der Strecke bleibt. Also alle werden wir auch nicht mitnehmen können, das wissen wir auch, aber den ganz großen Teil müssen wir mitnehmen bei dieser Transformation.
Das bedeutet doch auch, dass es Anreize geben muss, dass es beispielsweise Gutschriften geben muss für einkommensschwächere Gruppen, die dann eine Energiezulage in Höhe von beispielsweise XY Euro bekommen.
Genau, also ich finde den Vorschlag auch immer noch weiter gut. Das war ja der Ausgleich sozusagen über die Einnahmen mit den CO2-Abgaben, dass man die über die gesamte Bevölkerung dann auch wieder verteilt. Das finde ich absolut sinnvoll, weil natürlich belastet, dass ein Geringverdiener jetzt eben auch stärker. Man muss allerdings ja auch sagen, dass heute auch schon ein Elektroauto nur halb so teuer ist im Monat wie ein Verbrennungswagen. Bloß natürlich muss die erste Investition getätigt werden und das muss auch gefördert werden. Und natürlich muss es dann auch convenient sein. Es muss überall dann auch eine Ladesäule auch vorhanden sein, weil sonst gibt es nochmal ein Argument, das nicht zu tun. Also ich glaube, dass diese Unterstützung, die wir da tätigen müssen, nicht unbedingt für ganz lange gelten muss, aber auf jeden Fall jetzt erstmal für die Übergangsphase, dass wir alle mitnehmen, weil ich habe schon noch das Bild vor Augen, dass zukünftig Energie günstiger wird, weil wir werden immer günstiger in unseren Erzeugungstechnologien. Ich komme aus einer Welt, wo wir noch über 40 Cent bekommen haben und die Windkraftanlagen noch 20 Cent bekommen haben offshore. Und heute liegen wir zwischen 4 und 6 Cent an Erzeugungskosten pro Kilowattstunde. Also haben wir da die letzten Jahre auch gut dran investiert, dass wir diese Kosten so runterbekommen haben. Und das macht eben auch dann schlussendlich nachher die Mobilität und auch den gesamten Energieverbrauch auch wieder ein bisschen günstiger, was kein Freibrief dafür ist, verschwenderisch mit der Energie umzugehen, überhaupt nicht, weil natürlich grüne Energie wird zukünftig weiterhin auch knapp bleiben, bis wir die 100% erreichen, nämlich genauso lange. Und daher müssen wir eben jetzt auch Modelle finden, dass wir diese Übergangszeit eben für die, die sich's nicht leisten können, eben auch umsetzbar machen. Und für die, die sich's leisten können, die müssen wir eben auch Anreize geben, sie da rein zu investieren. Weil da ist auch eine gewisse Bequemlichkeit, weil das alte System ja parallel gerade immer noch mitläuft. Und die müssen wir auch aufheben.
Liegt das Problem nicht im Speicher? Fehlt uns nicht das Speichernetz, um beispielsweise die offshore gewonnene Energie in den Süden zu transportieren? Sie verfolgen ja mit GP Joule ohnehin einen dezentralen Ansatz.
Beides. Wir wissen natürlich auch, dass wir auch in Süddeutschland erneuerbare Energienanlagen brauchen. Da sind in den vergangenen Jahren nicht so viele ausgebaut worden. Gerade im Windbereich hat es da die Entwicklung völlig gestoppt. Nordrhein-Westfalen, Bayern mit den politischen Regelungen haben ja wirkliche Bremsklötze in die Entwicklung geschmissen. Und wenn man mal überlegt, wie wichtig das ist, dass im Süden eben auch so eine Leitung, Windkraftanlagen oder Solaranlagen gebaut werden, ist der einfache Zusammenhang, dass eine Windkraftanlage irgendwie 1200 Euro pro kW kostet, installierte Leistung, und eine Stromleitung 2500 Euro kostet pro kW vom Norden in den Süden rein. Und eigentlich noch mehr, wenn sie denn so wie die Südlink verlegt wird. Mhm. Also dann sehen Sie schon, dass es mehr als die reinen Investitionskosten nur das Stromkabel kosten würde, wenn wir damit rechnen, dass der ganze Strom aus Norddeutschland nach Süddeutschland transportiert wird. Dann wird das eine ganz teure Energiewende. Also wir müssen schon darauf achten, dass wir die Stromerzeugung auch im Süden aufbauen. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir für die Speicher und auch für den Transport, brauchen wir die Elektroden, weil wir haben heute in unserem heutigen Strommarkt ungefähr nur 20% der Gesamtenergie im Handel. Das heißt, unser Gesamtenergietransfer besteht zu 80% aus Molekülen, die nämlich in Form von Öl oder Gas transportiert werden. Und es ist utopisch zu denken, dass wir diese 80% auch demnächst alle mit Elektronen versorgen können. Das ist nicht machbar. Vor allen Dingen nicht in der Zeit, die wir uns vorgenommen haben, um überhaupt irgendwelche Klimaschutzziele auch zu erreichen. Und da macht es absolut Sinn, heute schon eben auch mit Wasserstofftechnologien in den Markt zu gehen, weil da kann ich große Mengen an Energie zwischenspeichern und wieder, wenn ich möchte, zurückverstromen, was wird aber selten der Fall sein, aber eben auch erstmal für die Mobilität nutzen, die heute eben auch nicht batterieelektrisch abgedeckt werden kann, aber eben auch um mittelfristig diesen Wasserstoff eben dann auch über die großen Gaspipelines in die Ballungsgebiete zu bringen und ihn dort dann zurück zu verstromen, nämlich nach Süddeutschland oder in den westdeutschen Ruhrpottraum rein. Und da glauben wir, müssen wir jetzt dringend mit anfangen, weil wir kommen definitiv nicht ohne Wasserstoff aus. Wir brauchen ihn sowieso für viele, viele Industrieprozesse, um Öl zu ersetzen. Und wir müssen jetzt schon damit anfangen, damit wir jetzt auch schnellstmöglich damit günstiger werden. Heute können wir schon sagen, dass wir ein LKW oder ein Bus, wir betreiben hier oben ja auch einige Busse mit Wasserstoff, dass wir diese schon genauso günstig mit Wasserstoff versorgen können, wie sonst ein Dieselbus fahren würde. Wir haben da schon Parität erreicht, über 10 Jahre allerdings gerechnet. Das lassen die Ausschreibungsverfahren leider nicht immer zu, dass man auch über 10 Jahre an den öffentlichen Nahverkehr, Ausschreibungen sind meistens nur 5 Jahre lang. Deswegen gibt es nur noch ein paar Hemmnisse, aber da sind wir schon in dem Bereich. Und wir werden mittelfristig, also in den nächsten 2 Jahren eher so unter die 5-Euro-Marke kommen. Und dann sind wir auch für den Lkw-Verkehr eine absolut interessante Energiequelle, die wirklich auch kostenneutral zum aktuellen Dieselpreis sind. Und in Zukunft wissen wir ja alle, dass Diesel auch steigen wird in den Preisen durch die CO2-Vergütung. Und daher müssen wir das auch mitnehmen. Weil was machen wir mit dieser Lernkurve? Weil wir werden ja nicht alles in der Mobilität auf Wasserstoff umstellen. Da haben wir uns ja schon drüber unterhalten, sondern wir werden einen Teil brauchen. Und die Mobilität hört ja nicht beim LKW auf, sondern geht mit der Schiene weiter und mit dem Schiffverkehr, wo ich es auch benötige. Und dann ist Wasserstoff eben die große Batterie, die wir brauchen, diese große Speicherkapazität, weil das kann ich eben in meinem Erdgasnetz und auch in meinen Erdgaskavernen gut zwischenlagern, um dann tatsächlich über mehrere Monate auch eine Dunkelflaute zu überstehen. Und das ist eben das Signal, was wir eben auch nach außen senden und das eben zu Preisen, die wir eben auch umsetzen können. Und viele reden dann immer über das Thema Effizienz. Und wir können nur immer wieder unterstreichen, eine Wasserstofferzeugung kann wahnsinnig effizient sein, wenn ich die Wärme auskoppel bei der Erzeugung. Dann habe ich Wirkungsgrade von über 95% bei der Wasserstofferzeugung. Und bei der Wasserstoffrückverstromung, da gibt es Effizienzverluste im Vergleich zum batterieelektrischen Fahrzeug, ohne Frage. Aber ich will ja auch die Wärmewende machen. Das heißt, die Wärme brauche ich ja auch, die eben beim Elektrolyseprozess eben abfällt. Die muss ich eben dann auch vernünftig umsetzen und Anreize dafür setzen, dass Abwärme mitgenutzt wird in diesen Elektrolyseprozessen. Nicht wie es in der Vergangenheit bei unseren Kohle- und Atomkraftwerken war, die teilweise noch nicht mal am Wärmenetz angeschlossen waren und Wirkungsgrade von unter 50% hatten. Ja, also, und heute reden wir über Effizienzen. Ich glaube einfach, es ist wahnsinnig effektiv, wenn wir Wasserstoff jetzt mitnutzen, weil wir damit eins schaffen, nämlich Geschwindigkeit bringen.
Sie haben die Hemmnisse selbst angesprochen. Vor welchen Hemmnissen stehen Sie denn beim Ausbau der Erneuerbaren? Ist eines davon die 1000-Meter-Regel, also der Abstand von Windrädern zur nächsten Bebauung? Oder gibt es da ganz andere Hemmnisse?
Also wenn es mal überall die 1000 Meter wären, sage ich mal so. Bayern und andere Länder haben ja die 10H-Regelung. Das sind teilweise 2000 Meter Abstand zu Wohnbürgen, womit man dann in Bayern auch den Ausbau an Windenergie auf null gesetzt hat. Quasi neu, es wurden noch 1-2 Parks gebaut, aber auch nicht viel mehr, glaube ich. Aber tatsächlich, die Abstandsregelung ist ein Thema, aber da müssen natürlich auch, ich sag mal, die relevanten Abstände eingehalten werden, um nach Bundesemissionsschutzgesetz die Geräusch- und Emissionsregelung eben auch weiterhin zu wahren. Aber die Abstände, die Bayern dort aufgerufen haben, waren Abwehrabstände, um den Ausbau an erneuerbaren Energien zu stoppen. Das hatte keinen anderen Grund. So, und das ist natürlich eine Bremse gewesen. Zusätzlich kommt natürlich dazu, dass wir auch im Bereich der klassischen Genehmigungsverfahren auf viel Widerstand stoßen. Viel Widerstand und viel, ich sag mal so, da muss auf viel Aufklärungsbedarf immer noch stoßen, wie im Endeffekt sich so eine Solaranlage dann überhaupt ins Landschaftsbild einbringt. Und ist es in der Naturbelastung oder ist es eher ein Natur Schutzgebiet, was danach entsteht. Und das muss halt alles auch vernünftig kommuniziert werden. Aber da gehen wir auch einen anderen Ansatz. Wir wollen ja auch nichts überstülpen, sondern da, wo diese Projekte entstehen, müssen eben auch Mehrwerte entstehen. Und diese Mehrwerte, die können auf der einen Seite finanzieller Art sein oder eben auch ideeller Art sein. Und ideeller Art sind sie dann, wenn ich irgendwas mit der Energie auch vor Ort anstelle, nämlich zum Beispiel Elektromobilität fördern in dieser Region, Ladeinfrastrukturaufbau, aber eben auch Wasserstoffaufbau oder Wärmenetze dazu bauen. Das sind eben die Wege, die auch mitgefordert werden sollten beim Ausbau der erneuerbaren Energien, damit man eben schöne dezentrale Energiekonzepte entwickelt und nicht wieder in eine zentrale Energiewirtschaft zurückschwenkt, obwohl wir doch gerade auf dem schönen Weg sind, eben des dezentralen Ausbaus. Und der ist ja so wichtig. Wir sehen, ein tolles Beispiel ist in meinen Augen immer die Ladeinfrastruktur. Die hat halt den größten Vorteil, wenn sie von der Solaranlage von einem Dach gespeist wird, weil dann habe ich die günstigsten Tarife auf der Solaranlage. Das ist ein Paradebeispiel, warum Dezentralität echt Sinn macht. Ja.
Wie lange dauert es für Sie in der Regel, ein Genehmigungsverfahren durchzubekommen, wenn Sie denn in der Lage sind, einen Windpark zu bauen?
Zum Beispiel in Schleswig-Holstein oder auch in anderen nördlichen Bundesländern ist es so, dass wir viele Länder eben diese Regionalpläne haben, die ein Windvorranggebiet ausweisen. Und das ist die Krux dabei, das kann manchmal Jahre dauern, bis dieses Windvorranggebiet eben geschlossen wurde oder geschlossen wird. Und dieses war eben auch gerade in Schleswig-Holstein, aber auch in Mecklenburg-Vorpommern immer ein Thema, ging über mehrere Jahre, wurde keine Genehmigung mehr ausgestellt, weil hier einfach ein absoluter Baustopp aufgrund des Planungsstandes des Regionalplanes erhoben wurde. Aber sonst, wenn man vom Bauantrag dann bis zur Umsetzung dauert es dann vielleicht 2 Jahre. Und das ist im Solarbereich ähnlich, bloß die Vorarbeit bei Wind, die dauert eher so 6 Jahre, auch in Deutschland, von der ersten Akquise bis zur Umsetzung. Da ist Solar schon deutlich einfacher und wir möchten auch gerne, dass es noch schneller geht, weil wir verpennen ja sonst wieder mal mehrere Jahre, um den Ausbau tatsächlich zu beschleunigen. Und da sehe ich eben gerade auch Bedarf in den ganzen Genehmigungsbehörden, dass man die auch unterstützt dabei, in Zukunft auch diese Antragsflut an neuen Bauanträgen auch überhaupt abzuarbeiten. Da haben sich, glaube ich, auch noch nicht alle Gedanken darüber gemacht, wie das denn auch überhaupt auf der Verwaltungsebene umgesetzt werden soll. Deswegen muss es da auch Vereinfachungen geben. Es muss natürlich auch die Digitalisierung in den Bereichen einziehen, weil damit würden wir auch auf jeden Fall den Ausbau beschleunigen. Aber natürlich müssen wir auch mal die Bürger mitnehmen. Und bei den Bürgern kann man sich auch Widerstand aufbauen und den kann man eben auch, das kann man auch managen und kann man auch abbauen, diesen Widerstand, indem man eben auch gute Lösungen vor Ort mit anbietet, die den Bürger auch was nutzen. Und das ist eben, wie gesagt, nicht nur die Bürgerbeteiligung, die ist ja heute per se bei PV zum Beispiel auch schon vorgeschrieben. Die kriegen ja über die Umlage auch Geld in die Gemeindekassen. Aber sie müssen eben auch den Bürger so mitnehmen, dass er sagt, okay, ich jetzt seitdem der Solarpark da steht, habe ich sogar warmes Wasser im Haus oder ich habe auch eine Ladesäule hier auf dem Gemeinderatsparkplatz. Also es gibt viele Wege, um das eben auch zu unterstützen. Und dafür, das propagieren wir eben auch stark, dass man einen Mehrwert in der Region lässt, weil sonst geht die Rechnung meistens nicht auf.
Stellen Sie fest, dass es bei den Bürgern größere Widerstände gegen Windräder gibt als beispielsweise bei der Photovoltaik?
Ja, also das ist definitiv so, weil so eine Windkraftanlage einfach viel besser sichtbar ist. Aber es kommt auch ein bisschen darauf an, in welcher Region Sie in Deutschland aktiv sind. Da sind Sie natürlich in der norddeutschen Region, gerade bei uns hier in Schleswig-Holstein, haben Sie wirklich wenig Widerstand. Da sind alle froh, wenn Sie ein bisschen daran beteiligt werden. Aber es gibt Regionen, da können Sie die Menschen, ich sag mal, mit ganz viel daran beteiligen und einen ganz hohen Wert anbieten. Die wollen da einfach nicht drauf gucken. Das ist auch ein Thema bei uns in der Gesellschaft. Wir sind ja in vielen Bereichen auch einfach satt. Uns geht es ja auch überall gut. Es gibt ja auch nicht wirklich einen großen Impuls, warum muss ich es denn tun? Wenn ich die Wahl habe, dann gehe ich dagegen an. Und wir müssen uns überlegen, ob wir weiterhin immer die Wahl haben wollen, das eben auch bei uns im Land zuzulassen. Weil irgendwo müssen ja die Windkraftanlagen auch aufgebaut werden und die Solaranlagen. Aber bei der Solarenergie ist es natürlich dort deutlich einfacher. Und da haben wir aber auch Widerstände aus Umweltverbänden, die dann dagegen sind, obwohl wir vielleicht eine konventionelle Ackerfläche ummünzen in einen Solarpark, der dann wirklich naturschutzgerichtet deutlich besser aufgestellt ist als vorher. Fährt keiner mehr rum, der noch Pflanzenschutz macht oder häufig den Boden umdreht, sondern die Flächen sind ja eigentlich doch nachhaltige Rückzugsgebiete für Tier und Pflanzen. Und das weiß ich auch nicht genau, warum die Diskussion da mal gerne hingeht. Das ist auch eine Umweltzerstörung. Ist in meinen Augen, es ist eine kulturelle Veränderung jetzt bei uns. Die müssen wir mitgehen, wenn wir diese Ziele eben erreichen wollen. Und wir müssen es auch bei uns im eigenen Backyard zulassen, weil sonst wird es nicht funktionieren, wenn jeder sagt, ja gerne, aber nicht bei mir vor der Haustür.
Wie relevant ist überhaupt der diskutierte Kohleausstieg? Statt 2038 soll der nun 2030 erfolgen. Braucht es den früheren Kohleausstieg angesichts des steigenden CO2-Preises überhaupt noch? Kohle wird dann ohnehin keine Rolle mehr spielen, wenn der Preis immer weiter steigt.
Ja, also beides richtig. Ich glaube auch, ich bin der Meinung, natürlich ist es gut, wenn man sich ambitioniertere Ziele setzt, nämlich früher auszusteigen. Aber natürlich werden da die Mechanismen auch dazu führen, dass wir früher aussteigen. War mir damals, als es beschlossen wurde, auch eigentlich eher klar, 2038, okay, wenn wir die Energiewende wollen, dann sind wir da früher draus, weil es einfach gar keinen Sinn mehr macht, diese Technologien dann vorzuhalten. Und auf der anderen Seite braucht es dafür eben klare Signale, wie wir den Ausbau der erneuerbaren Energien auch fördern. Und da sehen wir eben auch Potenzial, gerade in den Gebieten, wo in der Vergangenheit eben viel Kohle abgebaut wurde, eben jetzt auch viele erneuerbare Energieprojekte aufzubauen, weil da haben wir dann auch schon die Netzverknüpfungspunkte und die Einspeisepunkte. Da haben wir auch die Fläche in der Regel und da sollte man jetzt eben auch zügig Pläne entwickeln, wie man da dann auch flächendeckend Solar und Wind baut. Natürlich immer noch so verträglich, wie mindestens auch der Kohleabbau in der Vergangenheit war, wenn nicht noch ein bisschen verträglicher am besten, dann kann ich, denke ich mal, da auch das sicherstellen, dass wir bis 2030 auch da aus diesen Technologien beruhigt aussteigen können.
Lassen Sie uns bei den ambitionierten Zielen bleiben. Die Bundesregierung hatte aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts das Klimaschutzgesetz überarbeitet und beschlossen, bereits 2045 zur Klimaneutralität zu kommen. Ist das ein überambitioniertes Ziel?
Ich finde es super, ambitionierte Ziele zu setzen, weil es gibt eben Freiraum zum Denken. Und wenn ich es alles so klein halte, dann schwindet eben bei vielen auch die Fantasie. Also ich bin absolut da positiv, dass wir eben diese Ziele auch erreichen können. Aber wie schon gerade eben gesagt, hängt es eben noch von einigen Parametern ab, die auch noch geregelt werden müssen. Und für Unternehmer an sich ist es immer gut zu wissen, dass es noch Luft nach oben gibt, dass es eben Fantasie gibt, in der man eben auch unternehmerisch aktiv sein kann und auch natürlich einen Mehrwert daraus generieren kann.
Wie wichtig ist für die Energiewende ein hoher CO2-Preis? VW-Chef Diess hatte von der neuen Bundesregierung 65 Euro pro Tonne gefordert. Ist der CO2-Preis der Treiber für die Energiewende?
Also bei dem Preis wird noch nicht jeder sofort umsteigen auf die neuen Technologien, die vorhanden sind. Das reicht bei weitem nicht aus. Das wissen wir eigentlich alle, dass der Preis auch doch deutlich höher sein müsste, um dann einmal auf der einen Seite eine signifikante Auswirkung zum Beispiel auf den Dieselpreis und auf den Benzinpreis zu haben und auf der anderen Seite überhaupt auch die Folgekosten einer CO2-Emission zu decken. Das ist ja eigentlich der Hintergrund hinter solcher Steuer, damit man damit die Folgekosten decken könnte, was wir uns ja nicht mehr leisten wollen, weil wenn die Folgekosten entstehen, die sind unendlich teuer. Aber natürlich ist der CO2-Preis ein guter Treiber und eigentlich in meinen Augen auch einer der Schlüsselinstrumente für die neue Regierung. Wir wissen aber auch, dass wir ihn nicht schnell ganz hochziehen können. Und aus diesem Grund braucht es eben auch noch andere Fördermaßnahmen, um diese Lücke eigentlich zum realen CO2-Preis zu schließen. Und das sind Investitionsförderungen, wie wir sie heute sehen, bei der Elektromobilität oder bei anderen Technologien, gerade im Wasserstoffbereich, bei Batteriespeichern. Da brauchen wir noch überall Förderungen, damit die dann auch lukrativ laufen. Das würden wir alles nicht gebrauchen, wenn der Preis irgendwo 150 bis 200 Euro pro Tonne wäre. Dann sind wir mit allen Investitionen in dem Bereich schon vorher im Geld.
Das wäre auch so eine Spanne, die Sie fordern würden, so 150 bis 200 Euro beim CO2-Preis?
Ja, ich sage mal so, das ist, glaube ich, das ist die Spanne, die die Experten auch rausgefunden haben, wo es sein muss. Ich selber schließe mich natürlich dem an, wenn es darum geht, hier tatsächlich echte Preise auch festzuhalten, weil 60 Euro ist mit Sicherheit zu gering, das ist einfach ein Zeichen, da kann ich noch nicht alle dazu ambitionieren, dann auch tatsächlich in die neuen Technologien einzusteigen.
Sie selbst sehen sich als Pionier bei der Sektorenkopplung. Wie sinnvoll ist es dabei, für jeden Sektor Einsparpotenziale festzulegen, auch mit Blick auf das Ziel der Bundesregierung der Klimaneutralität bis 2045?
Ja, also diese Sektortrennung, die wir ja mal aus der Geschichte erlebt haben, dass wir einen Gasmarkt haben, dass wir einen Mineralölmarkt haben, dass wir einen Strommarkt haben und ich sag mal auch noch einen Markt für besondere Industrieenergie. Das müssen wir schnellstmöglich auflösen, weil diese aus der Vergangenheit rohstoffbezogenen Sektoren, die gibt es ja in der Form nicht mehr, wenn wir jetzt weit nach vorne denken, sondern die Rohstoffquelle wird in Zukunft Wind- und Solarstrom sein. Vielleicht ein bisschen Wasserkraft, noch ein bisschen Geothermie, aber das wird vernachlässigbar sein. Aber es wird Wind und Solar in der ersten Linie sein. Das heißt, es gibt in meinen Augen nur noch den Energiesektor. Und das würde eben uns auch gut gefallen, wenn wir Energie in Zukunft eben über alle Bereiche denken dürften. Und dabei ausschließen, na, in diesem Bereich muss ich jetzt noch nicht so viel einsparen, da muss ich jetzt mehr einsparen. Ich glaube, es führt zu extremen Effizienzverlusten, wenn wir erstmal sagen, jetzt machen wir erstmal nur die Mobilität und danach kümmern wir uns um die Industrie. Ja, das würde extreme Effizienzverluste bringen. Wir müssen es zusammendenken, weil je mehr Variablen ich habe, um Energiesysteme zu denken, desto optimierter kann ich dieses Energiesystem auch aufstellen. Und dafür werben wir, dass man eben nicht so sektorbezogene Richtwerte gibt, sondern dass wir weiterhin an einem gemeinsamen Richtwert arbeiten und dann zu schauen, wo ist es wirklich am effizientesten gerade, schnellstmöglich CO2 aus dem Markt rauszubringen, und den Weg gehen wir. Und nicht nach irgendeiner Ministerentscheidung aus dem Verkehrsministerium oder aus dem Umweltministerium oder, sondern es muss klar sein, es gibt das Thema Energie.
Kommt dem Verkehrssektor nicht eine besondere Bedeutung zu? Schließlich ist es der Sektor, der seit 1990 gar keine Einsparung erzielen konnte.
Mit Sicherheit. Ich meine, das Schöne an der Mobilität ist ja, damit kann ich Emotionen wecken, damit kann ich Politik machen. Wenn ich überlege, wie lange wir über das Tempolimit reden und jeder weiß, wie schnell man durch Deutschland fahren kann, da braucht man vielleicht gar nicht drüber reden. Aber es ist halt eine emotionale Sache. Und da geht man an ein Privatbedürfnis ran, was in den letzten Jahren hochgehalten wurde und auch eigentlich tabu war. Und ich glaube, dass wir jetzt aber mit den neuen Technologien, die wir im Markt sehen, gerade in der batterieelektrischen Mobilität, die sind ja zum Glück innovativ. Ja? Sonst hätten die ja gar keine Chance. Wir haben es ja gesehen, also keiner wollte mehr mit einem Dreirad und Elektroantrieb durch die Gegend fahren, weil das gab es schon vor 25, 30 Jahren. Aber wenn es modern ist, wenn es innovativ ist, wenn da so ein kleiner Laptop drin versteckt ist und wenn ich dann auch noch irgendwann autonom fahren kann damit, nur das Versprechen reicht ja schon, um diesen Markt wieder interessant zu machen, dass wir selbst in Deutschland es schaffen und darüber nachdenken können, auf einen guten Dieselmotor dann auch zu verzichten. Das ist ja schon ein Quantensprung. Und deswegen glaube ich auch, der geht nachher genauso schnell wie andere Entwicklungen. Wenn es erstmal klar ist, dass das die Richtung ist, dann kann das sehr, sehr schnell gehen, dass wir dann eben auch diesen Bereich auch die Einsparpotenziale heben, die wir wollen und die wir uns vornehmen oder vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Aber ich denke schon, dass dieser Sektor genauso gesehen werden muss wie alle anderen Sektoren auch, weil alle anderen, wenn ich mir die Industrie anschaue, da gibt es noch gewaltige Einsparpotenziale, die müssen wir auch jetzt schon mit auf dem Radar nehmen, damit wir dann auch gute Synergien zwischen diesen Technologien eben auch erhalten können.
Es gab ja gerade den Klimastreik von Fridays for Future. Da wurde für die Erreichung der Pariser Klimaschutzziele ein CO2-Budget gefordert. Ist das ein probates Mittel für die Zielerreichung?
Also eigentlich muss man ja sagen, wir haben ja gute Forscher, die mal ausgerechnet haben, wie viel Budget wir noch haben. Eigentlich ist das eine gute... Aber ich glaube nur, dass vielleicht in der Bevölkerung nicht immer überall richtig verstanden werden kann, weil die Systeme eben auch komplex sind, die dahinter stehen. Ich glaube, dieses Budget müssen wir schon irgendwo führen. Das müssen wir führen, damit wir wissen, wo weit wir sind. Deswegen fordern wir auch, nicht nur über die Ziele 2030 zu sprechen, sondern wir müssen über das Ziel 2022 reden. Ja, weil sonst, wäre sonst ganz schlechtes Controlling, wenn ich sagen würde, ich gucke das erste Mal auf mein Konto, weil ich weiß, ich will ja ganz viel Geld verdienen bis 2030, aber ich gucke das erste Mal auf mein Konto 2030. Ja, wenn ich schon 2022 weiß, dass das Ziel nicht erreichbar ist, dann muss ich halt auch was tun, muss ich mich ändern. Und das fordern wir ein, dass man sich kurzfristige Ziele setzt, was man ändert, um dieses Ziel auch zu erreichen. Weil da haben wir so ein bisschen Sorge für, dass man gerne über das, was noch ein bisschen weiter in der Vergangenheit ist, in der Zukunft ist, dass man darüber gerne reden möchte. Aber das, was morgen ist, was mich vielleicht auch noch in meiner Legislaturperiode oder mich vor meinem Sommerurlaub noch betrifft, darüber rede ich nicht so gerne.
Ich komme zu meiner letzten Frage. Was ist Ihr Wunsch an die neue Bundesregierung?
Mein Wunsch wäre, auf der einen Seite mit denen zu reden, die in der Vergangenheit schon ihre Erfahrung gemacht haben mit der einen oder anderen Technologie. Und die auch sich damit beschäftigt haben, was das auch in der Energiewirtschaft für eine Auswirkung haben kann. Und auf der anderen Seite sollte sich die Politik ganz stark darum kümmern, die Gesellschaft bei diesen großen Schritten mitzunehmen. Der Gesellschaft klar zu sagen, wo wir hinwollen und was es bedeutet, aber auch Maßnahmen aufzuzeigen, wie wir dahin kommen. Weil ich bin der ganz großen Meinung, den Widerstand werden wir nie technologisch sehen. Da sind alle Themen gelöst. Wir müssen ihn jetzt gesellschaftlich, das Problem gesellschaftlich lösen. Und dann kriegen wir da auch einen Haken ran.
Herr Petersen, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
Alles klar, ich danke auch.
Vielen Dank für Ihr Interesse an Electrified, der Podcast. Sie finden uns auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und natürlich auf unserer Webseite electrifiedmagazin.de.